ich weiß jetzt gar nicht, wie oft ich im letzten Jahr hier war, aber normal habe ich ja immer über Hebräer 11 gepredigt. Oder zwei, dreimal, wie gesagt, wie oft ich da war. Aber jetzt hat mich Reinhard gefragt, ob ich über Titus predigen kann, weil wir das nämlich in Langenau auch hatten, diese Predigtreihe. Und er dort in Langenau predigen musste. Deswegen hat er die Predigt dann hierher mitgebracht und ich komme jetzt hierher und bringe euch die zweite Titus-Predigt. Titus 1, 5 bis 16. Und da direkt die Frage, für was stehst du? Denn ich würde sagen, darum geht's in diesem Text. Für was stehst du? Und in Ulm, da gibt's unzählige Feste. Das habe ich jetzt schon mitgekriegt in meinem Jahr hier bei Ulm. Da gibt es zum Beispiel, schauen wir mal, so, da das Donaufest, genau, ja, Donaufest, da oben, genau, ist relativ klein. Donaufest alle zwei Jahre, bei dem ja in alle möglichen internationalen Künstler aus allen Donauländern kommen. War ja erst neulich. Dann gibt es da noch das Volksfest im Juli, dann den Schwörmontag, der jedes Jahr gefeiert wird. Und dann im traditionellen Nahbade endet. Oder wie auch immer man das gut schwäbisch ausspricht. Aber das könnt ihr bestimmt besser als ich. So, dann gibt es im August noch ein Weinfest, habe ich gelesen. Noch nichts darüber gehört. Vielleicht war es ja jetzt neulich erst. Im September gibt es eine Kulturnacht. Ja, herzliche Einladung, 21.09.24. Keine Ahnung, was da passiert. Aber es ist auch ein Fest in Ulm. Dann geht's weiter in der Adventszeit, das ist ganz klar natürlich der Weihnachtsmarkt. Wunderschöner Weihnachtsmarkt in Ulm. Dann gibt's alle vier Jahre noch das Fischerstechen, an dem nur die Menschen aus Fischerfamilien mitmachen dürfen. Habe ich so gehört. So, dann geht's weiter. Im Wechsel dazu gibt's dann alle vier Jahre den Bindertanz und so weiter. Also es sind viele, viele Feste und da könnte ich wahrscheinlich noch ewig lang weitermachen, weil man halt einfach gern festet. Und ich finde, es sind alles schon viele spezielle Eigenheiten in Ulm, die man so aufzählen kann. Also man kann sagen, Ulm steht irgendwie für viele, ja auch spezielle Sachen. Und als ich neulich in Ulm war und dann mit jemandem über das Fischerstechen geredet habe, da fiel auch der Satz, naja, die stolzen Reichsstädter halt. Alles einfach ein bisschen speziell. Aber jetzt will ich gar nicht so viel über Ulm und die Ulmer reden, weil hier sitzen bestimmt auch ein paar waschechte Ulmer und von dem her will ich euch jetzt nicht verletzen oder kränken oder irgendwas. Aber ich kenne dieses Phänomen der stolzen Reichsstädter auch aus der Stadt, wo ich herkomme, nämlich Rottweil. In Rottweil ist auch eine ehemalige Reichsstadt und da gibt's ja zum einen auch die Rottweiler Fasnet. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt. Wirklich Einladung dahin zu gehen, ich finde es wunderschön, ist aber wirklich auch was total Spezielles, wenn die Narren die Stadt herunterspringen beim Narrensprung. Und wenn man nicht aus Rottweil kommt, dann kann man da wahrscheinlich auch gar nicht mitmachen. Denn so ein Kleidle und so eine Larve, also so ein Kostüm und die Maske, die werden weitervererbt. Die kann man nicht bekommen, wenn man eigentlich gar nicht aus Rottweil und aus einer guten, waschechten Rottweiler Familie kommt. Und dann geht's noch weiter. Normalerweise geben die Narren, wenn sie runterspringen, eine kleine Süßigkeit. Also man sagt, die Rottweiler Narren sind sehr geizig. Denn sie geben die Süßigkeit wirklich nur eine kleine, nicht so wie in Köln, wo man es einfach rauswirft, sondern einfach eine kleine. Aber auch hier, wenn man nicht aus Rottweil kommt, dann bekommt man nichts. Ist ja klar, man geht nur zu denen, die man kennt, ist ja auch logisch. Also die sehr speziellen Reichsstädter in Rottweil. Aber sie stehen eben für etwas. Sie stehen dafür, dass sie ein bisschen speziell sind, dass sie ein bisschen eigen sind, dass sie stolz sind. In Rottweil, dass sie auch einfach geizig sind. Und wenn man an sie denkt oder an die Menschen, die darin wohnen, in Rottweil oder auch in Ulm, dann haben sie einfach einen bestimmten Ruf. Und als Reinhard über den ersten Teil des Titusbriefes gepredigt hat, hat er auch sicherlich ein bisschen reingenommen in diesen Titusbrief. Und vor allem auch in die Kultur der Kreter. Denn der Brief ist an Titus geschrieben, der auf Kreta war. Nicht im Urlaub, sondern um dort Gemeinden zu bauen und zu betreuen. Aber die Kreter sie waren einfach auch ein wirklich spezielles Völkchen. Denn sie hatten einen bestimmten Ruf und standen für etwas. In Titus 1, Vers 12, da heißt es, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Das ist eine ganz schön harte Aussage über die Kreter, über dieses Volk, in dem Titus arbeiten musste. Aber es ist tatsächlich keine Aussage, die von Paulus stammt oder von Paulus formuliert wurde. Er schreibt sie zwar in seinem Brief, aber sie stammt von einem aus Kreta stammenden Philosophen. Ein paar Jahrhunderte vor Paulus hat er gelebt. Und so waren also die Kreter bekannt für ihre Lügen, für ihre Bosheit, für ihre Faulheit. Und dass das jetzt nicht unbedingt die super Christen und die vorbildlichen Christen sind, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und dass auch solche Leute, man denen vielleicht nicht unbedingt eine Gemeinde anvertrauen würde, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Das macht irgendwie Sinn. Und Paulus schreibt in Titus Kapitel 1, Vers 5, was denn Titus eigentlich machen soll dort, der Auftrag. Und den lese ich kurz mal vor. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Titus, er soll also jetzt an diese Gemeinden ran, er soll Älteste einsetzen oder einfach eine Gemeindeleitung. Und das ist gar nicht so einfach, denn immerhin standen die Kreter ja für nicht viel Gutes. Wie Titus dann welche ausgesucht hat, das wissen wir leider nicht, aber es war bestimmt nicht einfach für ihn. Denn was muss denn ein Leiter so alles mitbringen? Und in Apostelgeschichte 6, da wird beschrieben, dass die erste Gemeinde in Jerusalem Diakone gesucht hat. Also im Grunde auch dieselbe Aufgabe, wie Titus jetzt hier bekommen hat. Sie sollten auch Leiter suchen. Und dann steht da in Vers 3 Folgendes, eine kleine Beschreibung, wie dies sein soll. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgaben setzen wollen. Was sind jetzt also Kriterien? Sie sollen ein gutes Zeugnis haben und voll Geist und Weisheit sein. Gemeint ist damit voll vom Heiligen Geist. Das bedeutet also, dass sie Gläubige sein müssen. Denn nur Gläubige haben den Heiligen Geist. Es sollen also 7 Männer sein, die wirklich im Glauben stehen. Bei denen man es einfach sofort weiß, dass sie mit Gott unterwegs sind. Und das nicht einfach nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern in ihrem ganzen Leben. In allen Bereichen von ihrem Leben. In dem beruflichen und geschäftlichen, aber ebenso auch im privaten. Denn immerhin steht ja dazu, dass sie von gutem Zeugnis sein sollen. Niemand kann ihnen also etwas Schlechtes sagen. Und das ist schon etwas wirklich Gutes, für das sie stehen. Etwas, was andere sehen und was andere dann auch den Glauben hoffentlich gut bezeugt. Aber wisst ihr was? Das ist nicht einfach nur etwas, was die Gemeindeleiter machen sollen, sondern jeder, der den Heiligen Geist hat, also jeder Christ. Denn in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus selber, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jeder einzelne von uns ist also ein Zeuge von Jesus Christus. Und das finde ich schon ziemlich cool. Aber wie macht man das jetzt? Wie kann man jetzt Zeuge sein? Wie kann man für Jesus stehen? So wie die Reichsstädter eben für etwas Besonderes stehen. In Titus 1, Vers 5 bis 16, also den Text, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen, da gibt Paulus einige Punkte, die man einhalten kann und dann wirklich für Jesus steht. Ganz kurz zum Inhalt. Im ersten Teil geht es eben um die Kriterien von einem Leiter. Aber wie gesagt, das betrifft eigentlich uns alle irgendwie auch, weil wir alle eben für Jesus stehen sollen. Und im zweiten Teil, den wir uns anschauen, geht es dann um Irrlehrer, also Christen, die einfach eine falsche Lehre verbreiten. Aber im Grunde ist auch das, wie wir nicht sein sollen. Also können wir es uns auch anschauen, für was wir stehen bzw. nicht stehen wollen. Schauen wir also in den Text rein und dazu lese ich erstmal den Text, also Titus 1, 5 bis 16 vor. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele Auslässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein. Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihr Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Schauen wir auf die einzelnen Teile. Und dazu teile ich die Punkte in gut und schlecht auf. In Vers 6 beginnt die Auflistung mit dem ersten Begriff untadelig. Was bedeutet jetzt untadelig zu sein? Das Wort kann man auch mit nicht angeklagt übersetzen. Und nicht angeklagt kann man vielleicht schon eher verstehen, was damit gemeint ist. Denn wenn man angeklagt wäre wegen irgendetwas, ja dann ist auch der Ruf ruiniert. Dann macht man sich und vielleicht sogar die ganze Gemeinde echt wirklich lächerlich. Und daher sollte man eben untadelig sein. Weiter geht's mit den Worten Mann einer Frau oder auch andersherum Frau eines Mannes. Also nur ein Ehepartner zu haben. Es klingt irgendwie schon etwas seltsam, was Paulus hier formuliert und fordert. Aber die Kultur auf Kreta hat genau das gebraucht, dass man eben sagt, habe nur einen Ehepartner. Denn vor allem die Männer sind oft umhergezogen und sind bei Prostituierten gelandet und dort ein- und ausgegangen. Oder sie haben sich bei Vereinstreffen getroffen und dabei Frauen beim Tanzen und so weiter zugeschaut. Die Kultur war wirklich keine schöne in diesem Gebiet. Aber genau da sagt Paulus, es soll nur ein Ehepartner geben. Und es hat dann natürlich auch was mit Treue, mit Verlässlichkeit, mit Verbindlichkeit zu tun, wenn ich weiß, mein Partner hat nur mich. Also keine auferlegten Grenzen, die einengen, sondern die einfach eine persönliche Integrität zeigen. Und dann blickt Paulus weiter auf die Familie. Denn dann heißt es, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Und ich habe einfach mal den Begriff gut erzogene Kinder gewählt. Denn das trifft es meiner Meinung nach am besten. Und warum fordert Paulus genau das? Er will ja, dass man in seinem ganzen Leben und auch in seinem Glauben vorbildlich und glaubwürdig erscheint. Und das kann man vielleicht in der Gemeinde oder auch nach außen hin auch spielen. Aber in der eigenen Familie, dort wo man täglich beobachtet wird, ja da geht es nicht mehr einfach so mit dem Überspielen. Wenn man also seine Kinder gut erzieht und sie im Glauben stehen und weder ein ausschweifendes Leben führen oder aufsässig sind, dann hat man als gutes Beispiel und gutes Vorbild gedient. Weiter heißt es, dass er untadelig als Gottes Verwalter sein muss. Was meint Paulus jetzt damit? Gott vertraut jedem von uns so viel an. Egal ob das Geld, ob das Familie, ob das Zeit, ob das Möglichkeiten, Fähigkeiten, Talente oder sonst irgendwas ist. Wir haben alle einen Batzen an anvertrautem Gut von Gott bekommen. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Wie verwalten wir diese Sachen denn eigentlich? Und hoffentlich gut. Denn dadurch wird man natürlich qualifiziert, auch eine Gemeinde zu verwalten. Das macht Sinn, wenn ich in meinem eigenen Haushalt gut verwalte, dass ich auch die Gemeinde gut verwalte. Aber man bekommt auch einen guten Ruf. Stellt euch zum Beispiel mal eine Familie vor, die immer und immer wieder Geld geschenkt bekommt. Irgendwie kriegt man das raus oder wie auch immer. Aber sie verprassen es einfach. Sie verprassen es einfach immer und immer wieder, vielleicht um sich teure Armbanduhren zu kaufen. Man sieht jeden Tag die nächste Rolex, mal Gold, mal Silber, mal keine Ahnung, was es da alles gibt. Ja, da wird man vielleicht auch sagen, der Ruf ist jetzt nicht ganz so gut. Es macht nicht Sinn, wie sie mit diesem anvertrauten Gut umgehen. Deswegen soll man darauf achten, dass man ein guter Verwalter ist. Und jetzt kommt eine Liste von schlechten Punkten, die nicht gut sind, wenn wir für sie stehen und nur dafür bekannt sind. Denn man soll nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend sein. Eigenmächtig, also nur nach sich schauend. Hauptsache einem selber geht's gut, Hauptsache man selber hat genug. Jähzornig, also getrieben von Wut und Ärger, von Zank und Zerstörung, ja, vielleicht sogar auch für die Gemeinde. Es ist also wichtig, dass man einen guten Mix aus Selbstbewusstsein, Geradlinigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Zielorientierung einerseits und andererseits Verständnis für andere, Entgegenkommen, Liebe, Kompromissfähigkeit und Geduld hat. Und dann soll man dem Wein nicht ergeben sein, wobei damit eigentlich alle Süchte gemeint sind. Als guter Christ solltest du an dir arbeiten, nicht deinen Ruf damit ruinieren, dass du nur für eine Sucht stehst. Und ich bin jetzt seit einiger Zeit bei der Feuerwehr in Langenau aktiv. Ich kann zwar zu noch keinen Einsätzen gehen, weil ich die Grundausbildung noch nicht absolviert habe, aber zu den Übungen kann ich gehen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie wär's, wenn ich zu den Übungen gehe, und man muss dazu sagen, dass nach den Übungen man noch zusammensitzt und das eine oder andere Erfrischungsgetränk trinkt. Und jetzt stellt euch vor, wie wäre es denn, wenn ich da ganz oben dabei wäre, wirklich die Spitze von Erfrischungsgetränken, die bei mir dann leer auf dem Tisch steht. Und dann gehe ich auch noch nach Hause, am besten auf dem Fahrrad, brauche die ganze Straßenbreite fürs Fahrradfahren, weil ich zu viele Erfrischungsgetränke getrunken habe. Ja, das würde ein schlechtes Bild abgeben. Einerseits auf mich natürlich, aber andererseits auch auf die Süddeutsche Gemeinschaft Langenau. Wo jeder dann irgendwann sagen würde, sag mal, was ist denn eigentlich mit dem Pastor dort los? Sind die alle so? Also ein wirklich schlechtes Bild. Und da sollte man eben an sich arbeiten und sich, falls nötig, auch professionelle Hilfe suchen, wenn man in dem Bereich Probleme hat. Man soll auch kein Schläger sein. Und da sage ich nicht viel dazu, weil das relativ klar ist. Und auch dem schändlichen Gewinn nachgehend ist eigentlich eindeutig. Wenn man für sich und seine eigene Tasche wirtschaftet, dann ist das eben nicht besonders gut und hilfreich und nichts, wofür wir als Christen stehen wollen. Und jetzt kommt wieder eine Liste von guten Sachen, für die man stehen kann. Denn in Vers 8, da steht gastfrei. Das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Gastfrei oder gastfreundlich, ja, das macht Sinn. Ladet also Menschen zu euch ein, sprecht mit ihnen, nehmt sie auf. Liebt das Gute oder auch das, ja, liebt das Gute, auch das ist einfach in der Theorie. Aber ja, in der Praxis ist es doch dann relativ schwierig. Besonnen und gerecht zu sein ist auch klar und wichtig. Heilig sein, boah, ja, das klingt irgendwie nicht ganz so leicht, aber auch das ist ein relativ einfaches Verhalten, in Anführungszeichen, ein Verhalten, das sich als Gott entsprechend auszeichnet. Klingt schwierig, wäre aber doch so gut, wenn wir alle dafür stehen würden. Und enthaltsam vor allem Schlechten gegenüber. Weiter heißt es in Vers 10 und 11, denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht gehört. Das heißt aufsässig, hohle Schwätzer, Betrüger, das sind alles schlechte Dinge, die es in den Gemeinden auf Kreta leider gab. Christen, die aufsässig waren und sich niemandem unterordnen konnten. Und es kommt mir auch heutzutage manchmal echt entgegen. Menschen, die meinen, sie müssen zu allem etwas sagen, Hauptsache mal gegen alles sein, was irgendwie kommt. Vor allem, was von oben kommt. Denn die da oben, ja, die haben ja keine Ahnung. Das kann man jetzt auf den Staat beziehen, auf die Regierung, auf die Landesregierung, auf die Stadtverwaltung, aber eben auch auf die Gemeindeverwaltung oder Gemeindeleitung. Und da wird dann auch noch blödes Geschwätz geredet. Ganz oft Sachen, die nicht stimmen, vielleicht sogar Anschuldigungen, die aus der Luft gegriffen sind. Und es beides sind wirklich schlechte Sachen, für die wir stehen können. Die aber leider auch heutzutage so immer und immer wieder passieren. Und lasst uns da echt schauen, dass wir nicht für so etwas stehen. Vor allem auf dem Dorf, ja, da ist das Zweite, dieses hohle Schwätzer zu sein, doch etwas Typisches. Und es wird über jeden und alles geschwätzt, ohne wirkliche Wahrheit oder Wissen. Denn der Günther hat ja dem Wilhelm gesagt, dass Ann-Kathrin der Margot erzählt hat, das und so weiter. Es geht um 5, 6, 7, 8, 20 Ecken, oder wie viele auch immer. Und am Ende ist aber wirklich dann nur noch ein hohles Geschwätz, wo vielleicht ein Verb stimmt. In Vers 14, da heißt es dann, und nicht auf jüdische Fabeln, stehe nicht drauf, nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Also jüdische Fabeln und menschliche Gebote. Die Menschen, sie haben sich einfach alles Mögliche ausgedacht. Irgendwelche tollen Geschichten, die sie um die Bibel herumgesponnen haben und dann als jüdisch und damit ja auch als richtig, als von Gott verkauft haben. Oder menschliche Gebote gemacht. Und vor allem denkt Paulus hier an die ganzen Reinheitsgebote, die sich die Menschen damals gemacht haben. Denn ja, es gibt einige Gebote in der Bibel auch zum Thema Reinheit, wie ich mit bestimmten Dingen umgehen soll. Aber die Juden, sie haben um diese Gebote nochmal einen Grenzbereich quasi errichtet. Haben also die Gebote aus der Bibel noch weiter verschärft, sodass ja niemand diese Gebote aus der Bibel auch übertreten kann. Doch vor allem in christlichen Gemeinden, das ist natürlich nicht nötig. Denn Paulus schreibt in Vers 15, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Es ist alles rein, nichts kann uns als Christen unrein machen. Und wenn jemand unrein ist, dann nicht, weil er Schweinefleisch gegessen hat oder einen Toten berührt hat oder sowas, was in den Gesetzen steht, sondern einfach, weil seine Gesinnung und sein Gewissen falsch ist und nicht zu Gott geht. Paulus schließt diesen Abschnitt dann ab mit Vers 16, wo er schreibt, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Sie haben schlechte Werke. Sie haben schlechte Werke und sind abscheulich, ungehorsam und für alles Gute unnütze. Ja, es sind wirklich harte Worte, aber das bleibt eben, wenn man sich nicht wirklich mit Gott befasst, wenn man sich nicht um seinen Ruf kümmert, wenn man all diese schlechten Dinge tut, denn dann tut man schlechte Werke. Dann ist man abscheulich, dann ist man ungehorsam und einfach auch echt unnütze. Und wer jetzt ganz gut aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass ich einfach Vers 9 und Vers 13 übersprungen habe. Und das sind zwei Anweisungen versteckt, die wir uns auch zu Herzen nehmen können. Das erste aus Vers 9. Denn da steht, der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und weil das jetzt wirklich ein bisschen kompliziert ist in meiner Übersetzung, ihr seht es auch Elberfelder Übersetzung, lese ich es nochmal aus der Hoffnung. Ui, da ist jetzt was passiert. Ah. Ich lese nochmal aus der Hoffnung für alle Übersetzungen vor und hoffe, dass dann auch eingeblendet wird, dass ich einfach zu der Folie dann gehen. Denn da steht, außerdem muss er sich an die zuverlässige Botschaft Gottes halten, so wie sie ihm gelehrt worden ist. Denn nur so kann er die Gemeinde im Glauben festigen und die Gegner von ihrem Irrweg abbringen. Ich lese nochmal vor, damit man es auch wirklich verinnerlicht. Außerdem muss er sich an die zuverlässige Botschaft Gottes halten, so wie sie ihm gelehrt worden ist. Denn nur so kann er die Gemeinde im Glauben festigen und die Gegner von ihrem Irrweg abbringen. Na ja. Wer also Gottes Botschaft oder seinem Wort festhält, der kann damit dann auch anderen helfen. Einerseits natürlich, um ihren Glauben zu festigen, aber andererseits auch, um ihnen zu helfen, wenn man auf dem Irrweg ist. Und dazu passt auch Vers 13 ganz gut. Denn da steht, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund sind. Ja, der Brief geht an Titus und damit ist der Auftrag auch zuallererst an ihn gerichtet. Aber dann ist die Anweisung natürlich auch an die Gemeindeleiter gerichtet. Aber ich denke, dass auch jeder Christ sich das immer wieder zu Herzen nehmen sollte. Denn wenn man sich festhält an einem von den schlechten Dingen, dann kann man nur abrutschen. Dann kann man niemanden ermahnen. Dann kann man auch niemanden wirklich für Jesus gewinnen. Denn man steht für nichts Gutes. Wenn man sich aber an der Botschaft Gottes festhält, an seinem Wort, an den guten Dingen hier, an den Sachen, die einen vielleicht auch wirklich heilig machen, da hat man Halt. Dann fällt man nicht runter. Dann steht man sicher und fest. Dann kann man auch andere ermahnen. Dann kann man auch Nichtchristen zu Jesus führen. Denn man steht für viele gute Dinge, die die Menschen hoffentlich dann auch an einem sehen. Auf welcher Seite sollte man also sein? An was hältst du fest? Für was stehst du? Stehst falsch geschrieben. Auf der guten oder auf der schlechten Seite? Was sehen die Menschen bei euch? Sehen sie einen Betrüger, einen Jähzornigen, einen Eigenmächtigen? Oder sehen sie doch eher das Gute liebenden Menschen, einen Besonnenen oder eine Untadelige? Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir alle immer wieder versuchen, auf die gute Seite zu sein. Dass wir immer wieder an uns arbeiten, damit wirklich klar und deutlich wird, wofür wir stehen. Und damit das, wofür wir stehen, die grünen Punkte sind und nicht die roten. Amen. Ich würde auch gern mit uns beten. Vater im Himmel, du siehst diesen Text. Du siehst die Anweisungen, die Paulus Titus geschrieben hat, wie die Gemeindeleiter sein sollen. Aber es geht auch an uns. Wie wir leben sollen, wie wir sein sollen, für was wir stehen sollen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder uns auch überdenken und zurechtweisen lassen, wo wir für nichts Gutes stehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder in unserem Leben auf die gute Seite kommen, dass wir für was Gutes stehen, dass Menschen an uns sehen, hey, wir sind mit dir unterwegs und dass es was Gutes ist, was sie sehen und nichts Schlechtes. Helf du uns dabei, Herr. Amen. Lasst uns gemeinsam noch das Vaterunser beten und wem es möglich ist, kann dazu aufstehen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Dürft stehen bleiben für den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.